Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts Leadersbox. Heute habe ich einen besonders interessanten Studiogast bei mir, den Matthias Gut. Matthias ist Pilot und Speaker und mit ihm sprechen wir heute über Stress in Extremsituationen und wie man damit am besten umgeht. Hallo Matthias.
Ja, schönen guten Tag Markus. Hallo. Danke für die Einladung.
Es hat mich gefreut, dass du zugesagt hast, weil ich mich auf dieses Gespräch besonders gefreut habe, weil wir, Matthias und ich, kennen uns schon ein bisschen. Deswegen weiß ich, dass er immer ganz interessante Sachen zu erzählen hat. Matthias, möchtest du dich selbst noch ein bisschen vorstellen oder habe ich schon alles erwähnt, was du sagen wolltest oder was wichtig ist?
Ja, also mittlerweile ja, hast du eigentlich alles erwähnt. Ich bin Flugkapitän, flieg seit 26 Jahren und seit 20 Jahren auf der Langstrecke, also weltweiter Flugverkehr und lebe wie du auch in München. Ne? Mhm. Als zweite Passion habe ich noch eine weitere Sache, das ist das Krafttraining, das ich jetzt mittlerweile seit 40 Jahren mehr oder weniger ohne Pause fünfmal die Woche betreibe, auch egal, wo ich auf der Welt mich befinde. Das ist immer in meinen Tagesablauf mit eingebaut, zu jeder Zeit, egal wie viel Uhr es irgendwo auf der Welt ist mit den Zeitverschiebungen. Das wird immer täglich ausgeführt.
Also wir haben nicht nur einen erfahrenen, stressresistenten Gast heute, sondern sogar einen sehr disziplinierten. Da kann man sich eine Scheibe davon abschneiden. Wenn ihr das wollt, schreibt mir einfach, ich leite ihm die Post weiter. Wenn ihr ihn mal hören wollt, auf einer Convention als Speaker, sind interessante Geschichten. Aber jetzt darf ich dich die erste Frage stellen. Wir steigen gleich ein ins Thema. Die erste Stresssituation im Flugzeug, wir gehen mal auf Konfrontationssituationen. Entführungsfall beispielsweise. Du fliegst und plötzlich steht einer in der Cockpit-Tür mit einer Waffe und bedroht dich und sagt, nächster Halt ist Beirut oder wo auch immer. Wie geht man damit um? In solchen Konfrontationssituationen, also wie machst du das?
Genau, also zuerst mal ist es ja so, dass wir in unserer Ausbildung, unserer permanenten Fortbildung fliegen, heißt ja im Endeffekt lernen ein Leben lang. Das heißt, es endet nicht damit, dass man eine Lizenz zum Verkehrspiloten erworben hat, sondern es ist ein Training auf Lebenszeit beim Beruf des Piloten. Das heißt, alle 6 Monate gehen wir in den Simulator und werden dort auf solche Situationen überprüft und auch andere Geschichten. Dann haben wir noch 2-mal im Jahr sogenannte Classroom-Events, wo wir über solche Themen sprechen, wo wir über Stressbewältigung sprechen. Also sprich, dieses Thema ist natürlich uns auch bekannt und ist in der Schulung, die wir bekommen haben, auch erwähnt worden beziehungsweise trainiert worden. Um jetzt auf deine Frage zurückzukommen, das Erste, was man in so einer Situation macht, ist, dass man erstmal nicht weiter eskaliert. Das heißt, die erste Maxime in so einem Fall ist kooperieren. Das heißt, wenn jemand dich bedroht und Forderungen an dich stellt und du in einem Flugzeug sitzt, das sich gerade mit 800 km/h in 10.000 Meter bewegt, dann ist es ja erstmal wichtig, dass weiter das Flugzeug sicher fliegt. Weil sich jetzt auf eine Eskalation einzulassen und da eventuell auch mit körperlicher Gewalt entgegenzusetzen, würde ja dazu führen, dass das Flugzeug nicht mehr sicher geführt werden kann. Deshalb ist die erste Maxime in so einem Fall, dass man mit der Person, die einem mit solchen Forderungen entgegentritt, kooperiert. Natürlich haben wir dann einige Techniken und Mechanismen, wie wir dann erstmal unserer Umwelt beziehungsweise denen am Boden, mit denen wir in Verbindung sind, kommunizieren, was für eine Situation uns ereilt hat. Das tut man ganz einfach, indem man einen Code in einen Transponder eingibt, der das Flugzeug mit der Flugsicherung verbindet. Und dieser Code steht also für in dem Fall eine Entführung. Das heißt, jetzt wüsste man schon mal am Boden, in welcher Situation wir hier sind. Wenn jetzt, wie du das in dem Beispiel gesagt hast, eine Person eine Forderung stellt, an einen bestimmten Ort zu fliegen, dann würden wir natürlich das versuchen zu machen im Rahmen der Möglichkeiten. Das heißt, wenn dieser Ort da ist, wo wir mit unserem Treibstoff und so weiter hinkommen, dann würde ich natürlich den Forderungen nachkommen, weil am Boden ist die Situation besser in den Griff zu bekommen wie in der Luft, weil in der Luft bin ich alleine und am Boden kann man Hilfe haben. Das heißt, das erste Ziel wäre mal, das Flugzeug irgendwo sicher auf dem Boden zu bekommen. So, und um das zu erreichen, muss man dem Menschen, der irgendwelche Forderungen stellt, das Gefühl geben, dass man denen nachkommt erstmal, weil es sonst weiter eskalieren würde und die Situation der Luft eventuell aus der Kontrolle gerät und das würde keinem helfen. Das heißt, die Chancen, dann aus so einer Lage wieder rauszukommen, würden extrem schwinden.
Kurze Frage, wenn man das jetzt transferieren ins normale Arbeitsleben, wenn man jetzt nicht gerade in der Bank arbeitet oder als Pilot, wird man ja mit solchen Konfrontationen mit Waffengewalt eher zum Glück selten behelligt. Aber wenn du jetzt im normalen Alltag als Führungskraft sitzt und du wirst quasi so, ich sag mal, anders bedroht von jemand, der dich zum Beispiel droht, mit Klagen zu überziehen oder an die Presse zu gehen oder sowas, dem könnte man dann mitgeben, erstens kooperieren, also nicht groß dagegen argumentieren, sich vielleicht die Vorwürfe zurückweisen, wenn sie nicht stimmen, aber vorbereitet sein auf sowas und Hilfe holen. Sich Hilfe holen bedeutet, sich einen Berater an die Seite holen oder jemand, der einem da raushilft. Zusammengefasst, jetzt transferiert aufs normale Arbeitsleben ohne Waffengewalt. Zum Glück gibt es es ja nicht so oft mit den Waffen.
Genau, das würde ich genauso auch vorgehen, weil eine Eskalation, die sich weiter hochschaukelt, ist eher kontraproduktiv. Ja. Und das Zweite, was du gesagt hast, ist sehr, sehr wichtig, ist die mentale Vorbereitung auf solche Situationen, beziehungsweise, dass man sich eine Lifeline sozusagen immer bereithält, an der man sich entlanghangelt, ja, um sowas zu lösen. Also das kann man schon so transferieren, aber auf eine gewisse andere Art. Aber du hast es ganz gut beschrieben jetzt eben. Das würde ich so auch tun.
Vielen Dank für diese hochqualifizierte Antwort. Wechseln wir mal das Thema. Es gibt ja nicht nur die bösen Menschen, die einem was antun wollen, sondern es gibt auch einen Technikausfall. Im Flugzeug zum Beispiel der berühmte Vogelschwarm, der ins Triebwerk donnert und das Triebwerk beschädigt. Wie geht man damit um als Pilot?
Das ist natürlich unser tägliches Geschäft, dass wir mit sowas rechnen müssen, weil das kann jede Zeit passieren. Es kann zu jeder Phase des Fluges passieren. Es passiert auch. Und da ist der Fokus des Trainings, das wir erhalten, sehr, sehr stark drauf ausgelegt. Zu dem Thema kommt als erstes mal das Thema CRM. Das CRM ist in der Fliegerei das sogenannte Crew Resource Management. Mhm. Das bedeutet die Interaktion dieser zwei Leute, die das Flugzeug zusammenführen. Und CRM ist eigentlich die Sache, wie man am effektivsten seine Ressourcen nutzt. Das heißt, da spielen jetzt erstmal zwischenmenschliche Faktoren eine Rolle. Da spielt das Thema Leadership eine Rolle. Und da spielt das Thema Training eine Rolle. Jetzt in deiner speziellen Frage, die du gestellt hast, ist es so, dass wir jedes Problem genau nach einem Schema angehen. Das heißt, wir gehen nicht einfach in irgendwelche Gedanken rein, sondern wir arbeiten eine Sequenz ab.
Diese kurze Frage, dieses Schema, ist es vorgegeben oder entwickelt sich das jede Crew selbst?
Nein, eben nicht. Also das Bedienen eines Flugzeuges ist von dem Moment, indem man einsteigt, bis zum Aussteigen ganz genau definiert. Das heißt, jeder Handgriff, jeder Wortlaut, alles ist in Handbüchern genau runtergeschrieben. Das heißt, man bedient ein Flugzeug immer nach dem gleichen Prinzip. Das hat den Vorteil, dass jeder Pilot mit anderen Piloten fliegen kann und immer auf der gleichen Agenda ist. Es wird auch bewusst vermieden, dass Besatzungen mehrere Flüge zusammen machen. Das heißt, mehrere Wochen jetzt zum Beispiel Flüge machen würden, weil wir nämlich dann das aufbrechen würden.
Was einschleift.
Genau, wir würden das aufbrechen. Wenn ich immer wieder eine neue Person bekomme, dann ist die immer auf derselben Agenda wie ich und wir haben uns keinen eigenen Stil angeeignet. Ja? Mhm. So, also das ist prinzipiell, wie man ein Flugzeug führt. Das ist genauestens niedergeschrieben und wir weichen von diesen Verfahren nicht ab. Das heißt, das ist unsere Linie, an denen wir entlang gehen. Und die ist auch in Problemfällen deine Lösung der Dinge. Das heißt, du hast immer einen Rückzugsort. Und das Rückzugsort sind die Procedures. Die Procedures, die genau beschrieben sind und die wir zu gewissen Dingen abarbeiten. Jetzt, um das mal konkret zu machen, in so einem Fall geht es am allerersten mal darum, das Flugzeug zu fliegen. Aviate, Navigate, Communicate. Das heißt, das Flugzeug am Fliegen zu halten, das Flugzeug dahin zu fliegen, wo man möchte, und dann die Kommunikation. Das heißt, wenn wir irgendein technisches Problem bekommen, dann werden wir nicht sofort da reinspringen, sondern wir werden erstmal uns etwas zurücknehmen und uns die Situation anschauen und währenddessen aber das Augenmerk auf das Fliegen des Flugzeuges als erstes zu lenken, weil das ist im Moment das Wichtigste. Es gibt kaum irgendwelche technischen Probleme, wo das Flugzeug in der nächsten Minute aus dem Himmel fallen würde. So, das ist zu neu, außer ich habe eine Explosion, aber dann ist es eh fast nicht mehr zu recovern, ja. Aber die meisten technischen Sachen, die vorkommen, da gibt es ja Redundanzen. Also alles ist zwei-, dreifach abgesichert. Das heißt, ich habe immer nochmal ein Backup. So, das heißt, in einem Falle einer technischen Panne würden wir uns erstmal nicht in Hektik sofort irgendwas reinstürzen, sondern wir werden erstmal uns etwas zurücknehmen, das Flugzeug fliegen und uns anschauen, was passiert ist. So, jeder technische Fehler in einem Flugzeug wird mit Checklisten abgehandelt. Es wird nichts irgendwie aus dem Bauch heraus, intuitiv oder irgendwas getan, sondern es wird ganz strikt, werden Checklisten abgearbeitet, die das Flugzeug, bei den modernen Flugzeugen, bringt das Flugzeug sofort zum Fehler die entsprechende Checkliste. Früher hatte man ein Buch und musste den Fehler darin suchen, also die richtige Checkliste. Und das hat oft zu Missverständnissen geführt. Das heißt, Leute haben Checklisten hergenommen, die für einen anderen Fehler waren, weil es gibt Probleme, zum Beispiel mit den Flugsteuerungsflächen, die sind sehr komplex. Das heißt, man kann da sehr schnell in eine falsche Liste kommen. Das hat man mittlerweile eliminiert, indem man dem Flugzeug automatisch zu diesem Fehler die Checkliste auf einem Display einem präsentiert und man so erstmal schon mal diese Fehlerquelle ausgeschaltet hat, sozusagen. So.
Darf ich es kurz ins normale Betriebsleben transferieren für eine Führungskraft? Triebwerksausfall heißt IT-Down im echten Leben quasi.
Genau. Und jetzt, jetzt erzähle ich mal weiter, wie jetzt unsere Problemlösungsstrategie aussieht, die wir immer bei jedem Problem, das wir haben, anwenden. Diese Strategie ist so genial, dass sie sich auch auf alle anderen Bereiche des Lebens anwenden lässt. So, und das ist das sogenannte FORDEC. F-O-R-D-E-C. Dieses FORDEC führt der Co-Pilot aus. Das heißt, wir fliegen jetzt, wir haben einen Triebwerksausfall, zum Beispiel, nehmen wir das Beispiel mal her, dann gibt es erste gewisse Schritte, die sogenannten Memory Items. Es gibt ein paar Schritte, die wir aus dem Kopf tun. Da gibt es für gewisse Situationen ein paar Schritte, die sofort gemacht werden müssen. Memory, also die machen wir ohne, dass wir eine Liste haben oder irgendwas, sondern die passieren erstmal aus dem Kopf. So. Wenn die passiert sind, das Flugzeug unter Kontrolle ist, wir stabil fliegen, dann gehen wir in die Checklisten rein, arbeiten die ab und dann kommt das FORDEC. Was heißt FORDEC? FORDEC heißt, der Co-Pilot sagt, okay, wir machen jetzt ein FORDEC. F für Facts. Was ist hier passiert? Was haben wir hier für Probleme? O für Options. Was sind unsere Optionen mit diesem Problem? R für Risk and Benefits. Was für Gefahren oder Vorteile hat die jeweilige Option? Danach kommt D wie Decision, eine Entscheidung. Und nach der Entscheidung kommt ein Check. Das heißt, wir gehen nochmal über die ganze Situation drüber, machen ein Review über alles und schauen nochmal, ob alle diese Entscheidungen, die wir gemacht haben, dann auch so letztendlich umgesetzt worden sind.
Also F-O-R-D, Ford quasi.
FORDEC. F-O-R-D-E-C. Das ist eine Strategie der Problemlösung, die sich auch in jedem Bereich, sogar im privaten Bereich. Sie lässt sich überall anwenden. Und wir arbeiten immer strukturiert mit dieser Technik. Das heißt, wir gehen nicht auf, was meinst du, was denkst du. Natürlich kommen wir in der Kommunikation, aber entlang dieser Technik. Und diese Technik führt uns letztendlich dann zu der Entscheidung, was wir in der Situation tun. Heißt, der Triebwerksausfall an sich, der beinhaltet, dass ich das Triebwerk abstelle, dass ich die gewisse Steps mache, die das Flugzeug dafür auslegen, dass es jetzt mit einem Triebwerk fliegt und so weiter. So. Aber jetzt bin ich zum Beispiel im Atlantik. Ja? Jetzt besteht für mich ja die Frage, ein Motor ist aus. Fliege ich jetzt weiter Richtung Europa? Fliege ich zurück? Was mache ich jetzt? Was sind meine Optionen jetzt? Oder was sind die Risk and Benefits? Das heißt, ich muss mit dem Vordeck, das Vordeck ist dazu zu tun, wenn die Situation unter Kontrolle ist, wie geht es weiter? Problemlösung und wie geht es jetzt weiter? So, und dafür wird diese Strategie immer angewandt. Das heißt, als Pilot machst du in Problemfällen nie Bauchentscheidungen, sondern immer strukturierte, angelernte Prozesse, und die werden ganz sauber und kontinuierlich ausgeführt. Das heißt, es wird nicht irgendwie davon abgewichen, sondern diese Prozesse werden abgearbeitet und die führen uns immer zu einem Ergebnis und die führen uns zu einer Lösung. So, zu dem Ganzen ist natürlich dann noch zu sagen, dass das natürlich in einer Zusammenarbeit passieren muss. Das heißt, das Ganze ist keine One-Man-Show und dazu gehört auch Offenheit. Also es gibt natürlich in anderen Kulturkreisen, auch in der Fliegerei, Probleme mit der Hierarchiegefällen. Da gab es auch schon Unfälle. Also speziell, sage ich mal, in arabisch geprägten Ländern ist jetzt der Kapitän eine sehr große Autorität. Und ein Co-Pilot fühlt sich natürlich nicht berufen, ihn zu kritisieren. Das sind große sogenannte Crew-Resource-Management-Probleme. In Deutschland oder in den westlichen Ländern haben wir das nicht. Bei uns ist es auf Augenhöhe. Genau aus diesem Grund macht auch der Co-Pilot dieses Vordeck. Er kommt mit seinen Vorschlägen, damit er sich äußern kann, damit er praktisch seine Meinung frei kommunizieren kann, ohne eine Angst, dass jetzt der Kapitän was sagt, beziehungsweise wenn der Kapitän dieses Vordeck macht, dann heißt das, so ist es, so wird's gemacht. Ja? Und deshalb haben wir das auf den Co-Piloten, auf den Autoritätsniedrigen gesetzt, damit seine Gedanken der Situation auch gehört werden und er frei seine Einschätzung äußern kann. Natürlich wird dann ein Gespräch stattfinden und man wird sich auf einen Nenner einigen, was jetzt am Schluss zu machen ist. Wenn wir jetzt nochmal 2 oder 3 Ausflughäfen hätten, wo wir uns hinfliegen könnten mit einem Triebwerksausfall, dann ist jetzt zum Beispiel der eine Flughafen der gute, der andere auch. Und dann muss man da jetzt irgendwie sagen, okay, was ist für uns besser? Und dann wird das zusammen entschieden. Ne? Und da ist jetzt wieder dieses Leadership, was ganz wichtig ist, weil was ist ein guter Leader? Ein guter Leader ist einmal jemand, der eine Autorität hat, der aber auch demokratisch ist. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt im Thema Leadership. Und das wird in der Fliegerei sehr, sehr stark praktiziert, weil wir sind ein Team und wir müssen zusammen zu einem Ergebnis kommen. Es ist zwar einer da, der letztendlich die Verantwortung trägt, das ist der Kapitän, aber wir sind ein Team. Und da ist dieses Leadership sehr wichtig. Das heißt, wie trete ich dieser anderen Person gegenüber? Wie lasse ich diese Person ihre Meinung zu? Und da ist eben, was ich eben gesagt habe, erstmal die Demokratie, dass man auch Meinungen zulässt, sehr wichtig, aber trotzdem Führung behält. Und das ist ein schmaler Grat. Also da braucht man eine sehr hohe soziale Kompetenz. Und beim Fliegen ist es ja so, ich treffe jetzt jemand morgens beim Check-in, den habe ich noch nie gesehen. Mit dem sitze ich jetzt 12 Stunden, 1,50 Meter neben mir zusammen. Ja, und da startet für mich das Leadership schon Wie setze ich in dem ersten Moment, wo ich diese Person sehe, den Ton? Ja? Damit schaffe ich die erste Komponente, dass dieser Flug harmonisch abläuft. Ja, und das ist sehr wichtig, dass diese soziale Kompetenz, die wir jetzt gerade im Flugzeug, wo man so eng mit fremden Personen zusammensitzt, haben muss.
Ich hätte da noch eine Zwischenfrage zum Thema Kommunikation. Wenn du das Flugzeug nicht mehr halten könntest und du wärst der Sicherheitsschmierz ab, kommuniziert man das deutlich oder holt man da einfach einen Rosenkranz raus, legt ihn dem Co-Piloten auf den Schoß und sagt, letztes Gebet ist jetzt dran, oder wie macht man das? Jetzt mal ganz sarkastisch gefragt.
Ja, ganz sarkastisch. Also wir sind praktisch so trainiert, dass wir alle Ressourcen anwenden würden bis zum letzten Moment. Das heißt, wir würden nicht uns dahinsetzen und sagen, okay, wir überlassen das jetzt alles dem Schicksal.
Also quasi Apollo 13.
Ja, sondern wir würden, sage ich mal, alles Mögliche versuchen, um doch noch ein gutes Ende der Sache zu erreichen. Das heißt, darauf sind wir trainiert und deshalb würden wir auf jeden Fall oder würde ein Pilot nicht einfach sich dem Schicksal ergeben, sondern er würde versuchen, immer noch das Beste aus der Situation rauszuholen mit seinen Möglichkeiten, Fähigkeiten und antrainierten Skills. Ja.
Doch, das gefällt mir gut. Es ist auch beruhigend, wenn man in so ein Flugzeug einsteigt zum Beispiel und weiß, da vorne ist keiner, der aufgibt. Man sagt, ach, ist eh schon wurscht. Und mein Fußballclub hat ja auch noch verloren. Egal, lass uns halt mal laufen. Das ist sehr beruhigend.
Das beste Beispiel dafür war dieser Captain Sully, der New York-Vorfall. Mhm. Wenn man sich überlegt, man ist über einem Betondschungel in ganz geringer Flughöhe und beide Triebwerke fallen aus. Jetzt hätte er auch können sagen, okay, das war's. Nein, er hat bis zum Schluss auch erfolgreich einen Plan gehabt und diesen ausgeführt, bis er auf dem Wasser war. Und das beschreibt das, was ich eben sage. Weil in dem ersten Moment, wenn du über einer Metropole wie New York in ein paar hundert Metern beide Motoren verliegst, unter dir sind nur Hochhäuser und Beton, dann könntest du auch sagen, das war's. Er wusste ja nicht, ob das funktionieren würde, aber er hat es versucht. Das ist das, was du eben gesagt hast. Er hat nicht aufgegeben, sondern er hat aus seinen Möglichkeiten alles rausgeholt, aus seinen Skills, aus seinen Fähigkeiten, aus seiner Erfahrung und hat das dann ausgeführt. Er wusste selbst nicht, ob die Wasserlandung letztendlich erfolgreich sein wird. Das war ja nicht für ihn vorhersehbar. Aber er hat es als Möglichkeit gesehen und hat es bis zur letzten Minute probiert. Und auch erfolgreich.
Ist das Training oder Charaktersache? Wie würdest du das einschätzen?
Beides. Also man muss es mal so sehen. Wenn du diesen Beruf ergreifen willst, musst du dich ja sehr speziellen Auswahlverfahren stellen. Das heißt, die Leute, die sich als Pilot ausbilden lassen wollen, werden ganz explizit und massiv auf solche Skills getestet. Bevor sie jemals ein Flugzeug waren, werden sie ganz massiv darauf getestet, ob sie stressresistent sind, ob sie in Situationen die Ruhe bewahren, ob sie akademisch arbeiten, ob sie einen Plan ausführen. Das sind alles solche Soft Skills von einer Persönlichkeit, die eben dieser Beruf verlangt. Es ist nicht so, dass man jetzt sagt, ja, ein Pilot muss der Supermann, Superhuman sein. Nein, er muss gewisse Skills haben, wie in anderen Berufen auch. Und hier sind die Skills eben auf solche Sachen gelegt. Ja,
ja, ich kann das gut nachvollziehen, weil als es mich erwischt hat, da bin ich auch 11 Stunden quasi erstmal in dem Zustand gewesen und habe dann 11 Stunden lang mehr oder weniger um mein Leben gekämpft und aufgeben. Hätte auch sagen können, mein Gott, ist halt so. Waren ja schöne Jahre bis dahin. Dann ist es halt so. Nee, aufgeben kam auch nicht dran. Und danach ja auch nicht. Also ich kann das gut nachvollziehen, dass man solche Skills trainiert. Und wie trainiert ihr die als Piloten?
Also es ist ja so, dass Dinge, die man schon erlebt hat, Erfahrung schaffen. Ich sage immer zu Co-Piloten, es gibt junge Co-Piloten, die sagen, ja, aber ich könnte jetzt auch Kapitän sein und so. Und dann sage ich, ja, eigentlich schon, natürlich kannst du ein Flugzeug fliegen und starten und landen. Aber dir fehlt die Experience. Und wie bekomme ich Experience? Experience bekomme ich, indem ich Situationen erlebt habe und Rückschlüsse daraus gezogen habe, beziehungsweise daraus gelernt habe. Und diese Situation jetzt mal aufs Fliegen übertragen, das kann man auch auf andere Berufe übertragen, die erlebt man halt im täglichen Leben. Das heißt, auf Tausenden von Flügen sieht man Wetterphänomene, kommt man an Flugplätze mit verschiedenen anspruchsvollen Anflügen, alle möglichen Geschichten. Und das sammelt man alles zu einem riesen Paket. Und das ist die Experience. Und auf die kann man dann später in Krisensituationen zurückgreifen. Und deshalb braucht man sie, diese Erfahrung.
Das ist sehr gut. Jetzt kommt natürlich, weil meine Gäste kriegen auch eine persönliche Frage, aber sie haben auch einen Joker. Du kannst auch sagen, nee, das ist zu persönlich, lass dich weg. Was war persönlich die herausforderndste Situation, die du im Cockpit erlebt hast und wie hast du sie gelöst?
Also einmal hatte ich einen Anflug auf dem Flughafen, wo ein Gewitterfront, also praktisch, die nicht ausweichbar war. Normalerweise fliegt ja ein Flugzeug nicht in eine Gewitterfront rein, weil sehr starke Wetterphänomene da drin stattfinden, die das ganze Flugzeug zerstören könnten mit Hagel und so weiter. Aber wir mussten einfach einen Weg finden dadurch. Und wir waren schon im Anflug, also das heißt, wir waren nicht in großer Höhe. Und die Turbulenzen waren so stark, dass man nicht mehr die Instrumente bedienen konnte. Das heißt, die Vibrationen und die Erschütterung waren so stark für ein paar Minuten, dass wir zum Beispiel einen Kursknopf nicht mehr drehen konnten. Man konnte ihn einfach nicht mehr greifen. So, und
also Blindflug.
Ja, und das war natürlich dann eine Situation, wenn man, sage ich mal, das Flugzeug aktiv erstmal nicht mehr steuern kann, die einem dann schon ein bisschen auf ein bisschen erhöhten Aufmerksamkeit-Level bringt. Zum Glück war das natürlich nur für eine Minute oder so und dann waren wir da durch. Und ja, das war so eine Situation. Und ansonsten habe ich zum Glück, ich hatte einen Triebwerksausfall mal über dem Atlantik, aber das ist für uns mehr oder weniger ein Routinefall. Das heißt, Routinefall in Form von, wie man das abarbeitet. Und nochmal zurückzukommen auf deine erste Frage. Alle 6 Monate geht man für 8 Stunden in den Simulator. Und diese 8 Stunden bestehen ausschließlich aus Problemlösung. Das heißt, wir sitzen da nicht drin und fliegen sozusagen durch die Gegend, sondern von der ersten Minute bis zur letzten 8 Stunden lang, 2 Tage, jeweils 4 Stunden, sind wir Problemen konfrontiert. Und die Lösung dieser Probleme.
Würdest du auch für normale Unternehmen anraten, dass man sagt, man zieht sich mal zurück, konfrontiert sich mit Problemen und arbeitet Lösungen aus?
Genau das, weil man entwickelt Automatismen. Das heißt, durch das permanente immer wieder konfrontiert sein und lösen, entwickelt man Selbstvertrauen in sich selbst, in seine Fähigkeiten. Man entwickelt eine Routine des Lösens dieser Probleme und das führt dazu, dass man sein Stresslevel total reduziert. Das heißt, wenn ich ein Flugzeug starte und ein Triebwerk fällt aus, natürlich ist das eine unangenehme Situation. Nur weiß ich, dass ich es 100-fach trainiert habe. Ich bin vorbereitet. Und das nimmt natürlich sehr viel Druck raus, wenn ich eine Situation bekomme, auf die ich vorbereitet bin und auf die ich eine Antwort habe. Und das ist der Hauptgrund, das ist das Haupttrainingsziel für uns Piloten. Das habe ich ja ganz am Anfang gesagt. Wir müssen ja ein Leben lang, solange wir den Beruf ausführen, trainieren. Und das ist der Hauptgrund dieses Trainierens, dass wir diese Situationen immer wieder bekommen und immer wieder diese Lösung erarbeiten und dadurch eine sehr hohe Sicherheit für sich selbst schafft.
Ich würde gerne in dieses Training der Piloten ein bisschen tiefer reinschauen wollen und hätte dazu eine Frage. Habt ihr auch Stressbewältigungstechniken, die ihr dabei gebracht bekommt, wenn etwas zum Beispiel jetzt nicht auf dem Plan steht? Und wenn ja, wie gehen die?
Also es ist mal so, also Stressmanagement, das, wenn ich das mal allgemein sage, das Stresswort entsteht, das sind gewisse Dinge, die damit beginnst, zum Beispiel mit deiner physischen Verfassung, mit deiner psychologischen Verfassung, mit deiner Ernährung, mit deinem Schlaf, mit deinen sportlichen Aktivitäten, die zum Abbau von Stress führen. Sobald die Faktoren, die ich jetzt eben gesagt habe, die sind schon mal alle sehr wichtig, ob überhaupt Stress entsteht. Ja? Also wenn jemand nicht gesund ist, wenn jemand sich schlecht ernährt, wenn jemand schlecht schläft, wenn jemand gar keinen Sport macht, dann sind schon mal die Grundsteine gelegt, dass er schneller in Stress kommt. Ja? Und das Stressmanagement steht und fällt mit dem Management von der Workload, die du bekommst. Das heißt, wie managst du eine Stresssituation? Und diese Fähigkeiten oder wie wir sagen, diese Skills, die zu trainieren gilt es. Und das ist deine Strategie gegen Stress. Und das Workload Management beginnt mit der sogenannten Situational Awareness. Das heißt, wie erkennst du die Situation? Was habe ich für eine Situation? Was hat die für Folgen? Was kann ich dagegen tun? Und dieses Workload-Management geht ganz einher damit, überhaupt die Situation erstmal zu erkennen. Ja, und das sind zum Beispiel diese Punkte, die wir auch trainieren. Workload-Management, zum Beispiel, wenn wir im Simulator sind, dann werden 3, 4, 5, 6, 7 Sachen eingespielt. Systemausfälle. Das heißt, innerhalb von kurzer Zeit kommen 20 Checklisten, 5 Alarmtöne, 20 Nachrichten kommen auf die Displays. So, das heißt, die Workload wird extrem hochgefahren. Ja? So, und da ist das, was ich eben gesagt habe, das spielt eine Riesenrolle. Wie bin ich überhaupt drauf von meiner Person aus? Bin ich voll in meiner Leistungsfähigkeit? Sprich, habe ich keine psychologischen Probleme? Habe ich keine gesundheitlichen Probleme? Ist mein Körper, funktioniert der? Und da komme ich jetzt zurück auf die Sache mit dem Training. Man muss was mal als Beispiel sehen. In ein Formel-1-Auto mache ich den besten Kraftstoff rein, den es gibt, damit das Auto die maximale Leistung bringt. Und man kann das auch sehr einfach auf sich selbst übertragen. Wir sind heute so von unserer Ernährung her gekommen, dass wir eigentlich dass der Körper optimal läuft, diese Nährstoffe, die haben die meisten Leute nicht mehr. Fast Food, schnell mal in der Ecke was essen und so weiter. Das habe ich zum Beispiel alles gelernt durch meine 40 Jahre in dem Kraftsport, weil wenn man in dieser Sparte Fortschritte machen will, muss der Körper top laufen. Das heißt, ich muss ihm die Nährstoffe geben, damit er super funktioniert. So, und jetzt zurückzukommen. Also das sind alles so Punkte, die ich erstmal mit mir selbst haben muss und die dann den Stress größer oder kleiner machen. Ja? Also wenn ich da schon Baustelle mit mir selbst habe und dann kommt noch eine große weitere Baustelle obendrauf, ja, dann ist es schon mal anders, wie wenn ich top funktioniere, dann habe ich nur ein Problem. Und deshalb fängt Stressbewältigung bei der physischen, bei der mentalen Gesundheit, bei deinem Essen, das sind alles Skills, die da reinspielen. Und es ist bei Piloten sehr verbreitet auch, dass sie das Thema eigener Körper sehr stark, die meisten trainieren, die meisten schauen, dass ihr Körper auf voller Funktionsfähigkeit bleibt. Man muss auch dazu sagen, du musst als Pilot ja eine medizinische Untersuchung jedes Jahr über dich gehen lassen. Wenn die nicht positiv ist, führt das dazu, dass du deinen Job verlierst. Das heißt, deshalb sind Piloten schon sehr stark darauf bedacht, dass ihr Körper in bester Verfassung ist. Ja, so.
Was man natürlich auch an anderen Führungskräften anraten könnte. Achtet auf euren Körper und eure Konstitution.
Das ist das Fundament, Markus. Das ist das Fundament.
Also, als alter Wortspieler würde ich sagen, Cardio statt Currywurst.
Ja, so kann man es jetzt mal pauschal ausdrücken, da gebe ich dir recht. Aber wie gesagt, das ist das Fundament. Das muss stimmen. Ich kann auch kein Haus auf dem Lehmboden bauen. Dann bricht es auch zusammen. Ja? Und das ist damit, das steht ganz am Anfang von der Stressbewältigung, stehen diese einfachen Sachen erstmal. Und danach kommt das, was ich gesagt habe. Wie kann man eine Workload managen? Und wie kann man die Situational Awareness, also die situationsbedingte Aufmerksamkeit, diese antrainieren, um das Workload zu managen? Und wenn ich Workload managen kann, reduziere ich Stress. Stress kommt nur auf, wenn Workload so hoch wird, dass ich praktisch vor lauter Bäumen keinen Wald mehr sehe. Dann gerate ich in Stress. Wenn ich aber ein Workload Management betreiben kann, dann weiß ich, dass ich dieser Situation Herr sein kann. Das reduziert extrem den Stress.
Das war eine sehr interessante Ausführung, wie der Pilot Matthias das macht. Der Mensch Matthias, wie erholt sich der? Was macht der, wenn er gestresst ist? Wie kommt der runter? Wie tankt der wieder Kraft?
Also da ist ganz klar bei mir Nummer eins der Sport. Ich gehe selbst nach einem 12-Stunden-Flug, komme ich irgendwann, jetzt nehme ich, sage ich mal als Beispiel, ich fliege Frankfurt, Los Angeles, 11 Stunden 30. Der Körper ist sehr, sehr ermüdet. Allein das Sitzen in diesem Flugzeug für 12 Stunden, das weiß jeder, der als Passagier geflogen ist. Und wenn man das Ganze noch als Kapitän das Flugzeug führen muss, das heißt, die Verantwortung hat und so weiter, dann ist es natürlich noch belastender für den Körper. Man ist also komplett ausgelaugt. Das Erste, was ich tue, wenn ich irgendwo nach solchen Flügen ankomme, ich gehe ins Hotelzimmer, ich ziehe mich um und ich mache Sport. Und jetzt fällt es von mir ab. Ich kriege Blutflow, mein Kreislauf geht hoch, mein Blut fängt an zu zirkulieren. Es werden Hormone ausgeschüttet, Stresshormon wird abgebaut. Ich bin danach natürlich auch müde und erschöpft, aber auf eine andere Art. Und das ist das Entscheidende. Das Erschöpftsein durch Stress ist ein ganz anderes wie das Erschöpftsein nach körperlicher Leistung, nach Sport. Und das Erschöpftsein nach Sport ist ein viel angenehmeres wie das mentale Erschöpftsein. Und dieses mentale Erschöpftsein kann ich, indem ich danach mich sportlich betätige, das kann alles sein, das kann ich gehe Radfahren, ich gehe laufen, ich trainiere mit Gewichten, da gibt es viele Möglichkeiten. Aber ich kann das abwerfen. Das heißt, ich wechsle eine Erschöpfung mental und physisch aus durch eine Sporterschöpfung. Und das ist der Trick.
Was raten wir jetzt den Nicht-Sportbegeisterten, die jetzt mit dem Sport noch nicht mal angefangen haben?
Am besten gestern anfangen, wäre mein Rat. Es ist nun mal so, dass das eine sehr gute Strategie ist. Ja, es mag auch Leute geben, die legen sich dann hin und lesen ein Buch, aber sie haben noch nicht erfahren, weil sie es nicht getan haben, was der Unterschied ist. Also ich würde jedem empfehlen, der das bisher noch nicht gemacht hat, es mal auszuprobieren und zu erfahren, wie das Gefühl danach ist.
Also in meiner früheren Branche, da waren nach intensiven Verhandlungen, sind die Leute mal ein Trinken gegangen, um zu herunterzukommen. Das würdest du aber sagen, das bringt nichts, also Sport statt Saufen auf Deutsch, um wieder in meiner plakativen Art eine Überschrift zu finden.
Also, das ist ja schon, sagen wir mal, rein von dem Satz her schon logisch, dass Alkohol trinken natürlich nicht sehr förderlich ist und dass Sport da die eindeutig bessere Wahl ist. Natürlich will ich nicht jetzt sagen, eine Geselligkeit oder ein Miteinander mit Kollegen und so weiter wäre was Schlechtes, um Gottes Willen. Aber das kann man danach dann machen. Und das muss auch nicht mit Alkohol einhergehen, weil das ist natürlich Alkohol. Ich selbst trinke eigentlich gar kein Alkohol. Das hat auch gewisse Gründe. Erstens, weil es meinen Zielen nicht zuträglich ist. Das heißt, diese sportlichen Geschichten, die ich mache, ich mache die nicht einfach so. Ich habe da Ziele und Visionen, was ich erreichen will. Und das wäre für mich kontraproduktiv. Das heißt, ich setze sehr viel Energie für was ein und würde es dann wieder praktisch zerstören. Und deshalb ist das für mich kein Thema. Natürlich trinke ich auch mal in der Gesellschaft ein Weißbier in Bayern sozusagen.
Und auf der Wiesn, aber das, da ein alkoholfreies Bier, der Matthias?
Mehr, ja. Ja, genau. Ja, ja. Also das ist für mich aus dem Grund, mir ist, ich setze sehr viel Arbeit in meinen Körper. Das ist eine Passion, das ist meine Leidenschaft. Und mir ist es einfach, es nicht wert, diese Arbeit wieder zu zerstören, indem ich mich zum Beispiel betrinke oder indem ich nur Sachen esse, die halt sehr verarbeitet sind, die halt der Funktion, wie ich das vorher erwähnt habe, nicht zuträglich sind.
Ja? Ist das sogenannte Clean Eating, was du da gerade andeutest?
Ja, das ist eben das Essen, das darauf basiert, den Körper optimal laufen zu lassen. Ja, und damit geht ja alles einher. Ich meine, Nummer eins ist immer noch die Gesundheit. Ohne die Gesundheit ist alles nichts.
Ja, das kann ich bestätigen.
Auch kein. Leider. Markus, du kannst es bestätigen. Da nützt dir aller Reichtum der Welt nichts, egal was du hast. Das ist dein höchstes Gut. So, und ich sage immer so, ich verstehe nicht. Leute putzen ihre Autos jede Woche. Sie mähen den Rasen mit der Nagelschere und so weiter. Aber das Wichtigste, sich ihren Körper zu kümmern, zu pflegen, das fällt hinten runter. Das steht nicht auf der Prioritätliste. Und das ist für mich schwer nachvollziehbar, weil ohne den ist alles andere nichts.
Wenn ich zusammenfassen darf, vorbereitet sein, sowohl mental als körperlich, ist für dich der Schlüssel, gut durch Stresssituationen durchzukommen.
Richtig. Damit steht und fällt es.
Selfcare gegen Stress, sagt Matthias Gut,
der Pilot. Genau, das ist das Fundament. Und dann kommen diese Skills, die ich gesagt habe, wie manage ich Workload und wie erkenne ich die sogenannte Situational Awareness. Das heißt, man ist in der Situation und erkennt, was die Situation bedeutet. Das ist beim Fliegen nennt sich das Situational Awareness. Das heißt, man ist zu jeder Zeit im Bilde, in welcher Phase man gerade steckt.
Ich könnte stundenlang weiterreden, aber wir kommen langsam ans Ende der Sendezeit. Wir haben noch 1:30. Darf ich dich bitten, in 1:30 den ultimativen Tipp abzugeben?
In Bezug auf was, Markus?
Stressmanagement, Leadership.
Okay, wie gesagt, da fängt es erstmal an mit seiner eigenen Person, dass man seine eigene Person auf besthöchstem Level hat. Dann eben zum Thema Leadership, was ich vorher gesagt habe, dass man sowohl Autorität, aber auch Demokratie leben muss. Und zum Stressmanagement eben, dass man sich antrainiert, wie man Stress bzw. Workloads managt, also wenn Probleme auf einen zukommen, auch mehrere, wie man diese managt und auch richtig erkennt. Und das ist der Schlüssel. Wenn man diese Sachen alles zu einem Paket zusammenschnürt, wird man durch so Situationen leichter durchkommen.
Ich sage vielen Dank für diese mega, mega, mega interessanten Einblicke. Und wenn ihr mehr von Matthias hören wollt, klickt auf meine Homepage, da stehen die Adressen von mir. Schreibt mir, ich leite es ihm direkt weiter.
Gut, Markus, dann sage ich vielen Dank. Es hat Spaß gemacht.
Ich sage vielen Dank.
Genau, und ich hoffe,
ich wünsche noch einen schönen Tag.
Genau, ebenso. Und ich hoffe, die Zuhörer konnten sich ein paar Tipps oder Anregungen zumindest oder ein paar Anregungen mal über gewisse Dinge nachzudenken mitnehmen. Das würde mich sehr freuen, wenn ich jemanden inspirieren konnte.
Also ich fand es mega und würde sagen, das war super. Ich konnte sehr viel mitnehmen, habe sehr viel gelernt dadurch und auch bestätigt bekommen, was ich irgendwie schon gemacht habe in meinem Leben. Habe ja auch so der eine oder andere Stresssituation hinter mir gerade. Vorher im Berufsleben und jetzt halt persönlich. Aber ich habe sehr viele Anregungen mitgenommen. Hätte ich das vorher mal gewusst, wäre vieles leichter gewesen. Vielen lieben Dank für dieses sehr aufschlussreiche Gespräch. Bis nächstes Mal.
Okay, gut, das freut mich sehr. Ja, und vielleicht bis nächstes Mal.